Das Elektronenmikroskop erlebt gegenwärtig eine Renaissance und hat die Material- und Nanowissenschaften zu unerwarteten Höhenflügen befähigt. Heute kann man den Atomen selbst beim Hüpfen zusehen und das vor allem ohne die beachteten Strukturen zu zerstören. Für alle, die das Mikroskop nicht mehr so ganz auf der Linse parat haben, erklärt der KIT-Wissenschaftler Professor Maximilian Haider gegenüber Radio KIT Wissen alles, was man über das Elektronenmikroskop wissen muss und warum es gerade in der Blüte der Renaissance steckt.
Herr Professor Haider, Sie haben jetzt in Israel einen sehr renommierten Preis bekommen für den Bereich Physik. Das ist dieser Wolf-Preis. Könnten Sie den Hörern ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat?
Der Wolf-Preis wurde gestiftet von Ricardo Wolf. Das ist ein Deutscher aus Hannover, der nach Kuba auswanderte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und dann Botschafter wurde für Kuba in Israel, aber dann nach der Wende in Kuba ist er in Israel geblieben und kam da mit einer Firma auch zu Geld und hat dann später mit seiner Frau zusammen diesen Wolf-Preis gestiftet.
Gut, er wird nach den Kriterien gestiftet für außerordentliche wissenschaftliche Leistungen. In Ihrem Fall geht es um das Elektronenmikroskop, das Sie gemeinsam mit Kollegen sozusagen weiterentwickelt haben, perfektioniert haben. Vielleicht sollten wir zu Beginn einfach mal erklären, wie funktioniert eigentlich ein Elektronenmikroskop?
Im Elektronenmikroskop ist das praktisch das Prinzip, das gleiche wie im Lichtmikroskop, nur statt Photonen, doch statt Licht, sichtbaren Licht, werden Elektronen verwendet, auch aus einer Glühkathode oder aus einem Feldemitter. Und das Objekt wird beleuchtet. Die transmittierten Elektronen werden vergrößert abgebildet und aufgrund der kleinen Wellenlänge kann man eine sehr große Vergrößerung erreichen und bekommt atomare Auflösung.
Das heißt, der Grund, warum ich mit dem Elektronenmikroskop sehr viel tiefer in den Bereich des Kleinen und Kleinsten, also in dieses Nano-Universum eintauchen kann, ist, dass die Wellenlänge des Lichts hier unterschritten wird. Ist das das physikalische Prinzip, das dahinter steht?
Das ist im Grunde genommen ja das Prinzip. Bei sichtbarem Licht haben Sie Wellenlänge zwischen 400 und 800 Nanometer. Bei Elektronen mit der mittleren Energie von 200 kV zum Beispiel haben wir eine Wellenlänge von 2,5 Picometer. Das heißt, es ist nochmal ein Faktor mehr als 1000-2000-fach unterschritten. Und das erlaubt schon eine wesentlich bessere Auflösung. Wobei in der Lichtoptik die Linsen wesentlich besser konstruiert sind, sodass man auch Aberrationen der Linsen korrigiert werden können. Relativ leicht. Im Elektronenmikroskop war das bisher nicht möglich. Im Lichtmikroskop erreicht man ungefähr die Auflösung, wie die Wellenlänge ist. Im konventionellen Elektronenmikroskop nur ungefähr 100 Mal die Wellenlänge. Bis in den 90er Jahren rein war das die Begrenzung in der Elektronenmikroskopie, dass diese Linsenfehler praktisch die Auflösung begrenzt haben. Man hat immer ein Zerstreuungsscheibchen gehabt. Und erst jetzt in den 90er Jahren kam der Professor Rose mit einem Konzept, wie man diese Aberrationen umgehen kann, wie man die kompensieren kann. Wir haben das dann gebaut und der Professor Urban, der auch der dritte Preisträger ist, der hat dann das Mikroskop in seinem Institut in Jülich angewandt.
Woraus sind denn diese Linsen dann beim Elektronenmikroskop? Sind die auch aus Glas?
Nein, die Elektronen fliegen nur im Vakuum, brauchen eine Röhre. Wir haben Strahlemitter und dann eben auch Vakuumsystem. Elektronen können sie nur im Vakuum haben. Die Elektronen können beeinflusst werden durch elektrische und magnetische Felder. Und was wir haben im Elektronenmikroskop, ganz viele magnetische Felder, mit denen die Elektronen fokussiert werden, abgelenkt werden können und auch punktförmig gemacht werden können mit einem Sigmator. Aber wir können auch ein Sigmator, ein Quadrupol ist das, verwenden, um einen astigmatischen Strahlengang zu erzeugen. Und das ist auch dann das Prinzip gewesen, dass wir nicht Rundlinsen verwenden, sondern eben Multipolelemente, um diese sphärische Aberration in dem Fall zu korrigieren.
Das heißt, diese Brille, die Sie dem Elektronenmikroskop aufgesetzt haben, sind eigentlich Magnetfelder?
Sind ganz viele Magnetfelder, richtig, ja. Zum Beispiel 30 Stromtreiber. Wir brauchen 30 Stromquellen, weil die Linsen alle mit Spulen betrieben werden. Wir erzeugen mit Spulen magnetische Felder und über Eisenkreis werden die Felder geformt und auch an die Achse geführt. Und damit können wir dann die Sphärenspiration kompensieren, indem wir den Strahl zerlegen, verknautschen und dann wieder zusammensetzen. Und dann erzeugen wir einen parasitären Fehler, der im Grad die Sphärenspiration der Objektivlinse kompensiert.
Plaudern Sie mal aus dem Nähkästchen, wo haben Sie sich denn am meisten, Sie sagen, das war schon eigentlich bekannt, diese Möglichkeit, das Prinzip, wo haben Sie sich denn am meisten die Zähne ausbeißen müssen, um sowas hinzukriegen?
Eigentlich war das Hauptproblem damals die Finanzierung, denn das Prinzip war eben, wie gesagt, aus den 40er Jahren bekannt. Es gab die ersten Versuche in den 50er Jahren, 60er Jahren, 70er Jahren, sind alle gescheitert. Und dann kam so in der Wissenschaft, in diesem Bereich, die These auf, das wird nie funktionieren. Und wenn es funktioniert, dann vielleicht nur im Labormuster, aber nie für eine praktische Anwendung. Und wir haben dann gemeinsam in Anfang 90er Jahre einen Antrag gestellt und haben gesagt, für die Wissenschaft, für die Materialwissenschaft ist es notwendig, die brauchen das. Und 1997 kommt ein Nachweis erbringen, dass es funktioniert und dass wir damit eine Auflösungsverbesserung um Faktor 2 hatten. Das war damals ein sehr großer Schritt. Damals ging es nur um kleine Verbesserungen. Und wir haben Faktor 2 geschafft und das war sehr, wirklich der Durchbruch.
Wenn Sie sagen, das ist so teuer und das Geld ist ein wesentlicher Faktor, was ist da so teuer? Warum muss man da so viel Geld aufwenden?
Damals war das ein Entwicklungsprojekt, das war ein Forschungsprojekt, das war wurde von außen gesehen als sehr ein risikoreiches Projekt. Da war es das Problem, dass man die Gutachter davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, diesen Schritt zu gehen und dieses Risiko einzugehen. Und damals das Risiko war, es waren viele neue Gebiete, die wir nicht wussten, wie, in welche Richtung es geht. Auch der erste Prototyp, mit dem konnten wir einen Nachweis erbringen, aber nicht so stabil, dass er wirklich in der Anwendung täglich angewandt werden könnte, war zu große Trift drauf. Aber das konnten wir auch dann lösen in den nächsten 2 Jahren und dann wird es wirklich dann in Jülich routinemäßig angewandt und heute ist es ein Standardgerät.
Und das hat dieser Zukunftswissenschaft Nanotechnologie einen richtigen Kick verpasst. Können Sie diesen Kick ein bisschen beschreiben?
Der Kick kam dadurch, dass wir jetzt Mikroskope haben, die wesentlich bessere Auflösung haben. Man kommt jetzt in den Subangstrom-Bereich rein. Nanotechnologie heißt man auch oft kohlenstoffreiche Objekte. Die sind unterm Strahl empfindlich. Sie gehen kaputt. Das heißt, man hatte nicht wirklich was sehen können. Man hat zwar vielleicht das Auflösungsvermögen, aber das Objekt war bereits kaputt, bevor man das überhaupt sehen konnte. Und jetzt kann man die Energie wieder reduzieren, um gleichzeitig atomare Auflösung zu erreichen in Nanotechnologie bei strahlenempfindlichen Objekten.
Ich werde Sie nicht entlassen können, ohne eine Vision zu bekommen von Ihnen. Wie geht's weiter? Ist diese Technologie jetzt damit ausgereizt oder werde ich noch weitere Verbesserungen da in diese Richtung erzielen können?
Ich denke, die Elektronenoptik wurde immer angesehen als eine Technik, die vorbei ist. Und das war auch so der Tenor, weil Ende der 90er Jahre wurden die Institute und auch Gruppen alle geschlossen, weil das bekannte Technik ist, gibt nichts Neues mehr. Und da kamen wir und jetzt auf einmal haben alle Länder weltweit eigentlich Interesse an der Elektronenoptik, weil das jetzt neue Möglichkeiten eröffnet. Nicht nur in der Materialwissenschaft, sondern auch in der Halbleiterei. Die Strukturen werden immer kleiner. Heute werden Elektronenmikroskope schon verwendet für die Strukturaufklärung und die Untersuchung von der Grundlagenforschung für Halbleiter. Wie klein kann man einen Transistor bauen zum Beispiel? Wie viele Atomlagen braucht man dafür? Und Elektronenoptik war eigentlich immer deutsche Wissenschaft. Der Nobelpreis ging an Ernst Ruska, ein Deutscher. Das Elektronenmikroskop wurde in Berlin erfunden und all diese Techniken sind eigentlich in Deutschland entstanden.
Mit einem Wort Fazit, man sollte nie zu früh über einem Forschungsgebiet den Laden zumachen.
Richtig.